Kein Dorf? Dann ist das dein Podcast für mehr Unterstützung im Elternalltag mit Julia und Katharina. Hallo und herzlich willkommen bei Kein Dorf, dein Podcast für mehr Unterstützung im Elternalltag. Schön, dass ihr wieder da seid.
Hallo ihr Lieben, wir freuen uns, dass ihr wieder zuhört heute.
Ja, wir machen heute mit unserem Themenblock zur Kleinkind- und Babyentwicklung weiter. Letzte Woche haben wir ja viel über die motorische Entwicklung gesprochen und gleich nach unseren Live-Updates sprechen wir dann über die Sprachentwicklung und welche Erfahrungen wir da so gemacht haben. Aber bevor es ins Thema geht, wie immer, Julia, erzähl mal, was bei dir gerade so los ist. Ich kann ja ein bisschen spoilern, denn wir sitzen heute nicht beide vorm Mikro in Berlin, sondern du bist in Heidelberg.
Ja, ich erzähle gerade quasi aus dem Hotelzimmer in Heidelberg. Genau, ja, ich bin in die Arbeit gestartet. Ich habe es ja hier schon lange angekündigt, dass das kommen wird. Und bin jetzt da. ja, ist ein komisches Gefühl tatsächlich, so weit und so lange von zu Hause weg zu sein. Mein Mann und meine Schwiegermama haben das sehr toll gestemmt. Meine Schwiegermama ist jetzt tatsächlich just heute, wo wir aufnehmen, zurück nach Hause gefahren und mein Mann schafft jetzt noch 2 Tage ohne mich und ich freue mich wahnsinnig, wahnsinnig, dass es jetzt wirklich die letzten 2 Tage noch sind und wir uns dann wiedersehen, weil ich vermisse die Mäuse schon sehr.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Es ist ja auch das allererste Mal, dass ihr über so einen langen Zeitraum getrennt seid, oder?
Auf jeden Fall. Ich wüsste ehrlich gesagt gar nicht, ob ich mal länger als 2 Tage weg war. Ich glaube tatsächlich, als unsere Tochter ein bisschen kleiner war, war ich damals für die alte Arbeitsstelle auch schon mal ein paar Tage weg. Aber ehrlich gesagt kann ich mich schon nicht mehr so richtig dran erinnern. Mhm. Und ja, dass es jetzt so lang ist, vor allen Dingen auch mit beiden Kindern, ist definitiv eine absolute Premiere und ein immer noch sehr komisches Gefühl. Ich frage mich heute, was habe ich früher mit meiner ganzen Zeit gemacht? Weil ja, ich jetzt tatsächlich nachmittags, also die Arbeit geht ja relativ lang, aber dann habe ich immer noch 5 Stunden, bis ich schlafen gehe, so ungefähr. Und ich frage mich tatsächlich immer, was mache ich jetzt eigentlich in diesen 5 Stunden? Ich habe das, glaube ich, ein bisschen verlernt.
Kann ich mir total gut vorstellen, so. Momente hatte ich auch immer, wenn ich in den letzten 2 Jahren beruflich irgendwie unterwegs war und mal nicht zu Hause war, dass man, also ich habe dann teilweise auch irgendwie nur auf dem Hotelzimmer gechillt und was im Fernsehen angeguckt und habe irgendwie versucht, diese Ruhe zu genießen. Aber ich kann mich auch daran erinnern, dass mir das dann gleichzeitig auch sehr schwer gefallen ist, weil halt nicht die, also man braucht, glaube ich, immer so eine gewisse Zeit, um dann wirklich runterzukommen und in diesen Modus reinzukommen, ich bin jetzt gerade mal nicht verantwortlich und es will jetzt auch niemand was von mir. Da musst du ja erstmal so einen Switch machen.
Auf jeden Fall kann ich zu 100% unterschreiben. Also in den ersten, ich würde sagen, 4, 5 Tagen hier war ich auch in so einem regelrechten Aktionismus unterwegs. Ich war dann irgendwie schwimmen und ich war bummeln und ich war irgendwie überall, hatte das Gefühl, ich will mir jetzt irgendeine Ausstellung angucken. Ja, habe irgendwie einen Tag am Wochenende, ich war ja auch ein Wochenende hier allein, also das ist ja auch irgendwie sehr ungewöhnlich, finde ich, dass man so einen ganzen Tag komplett für sich hat. Und ja, an dem einen Wochenendtag habe ich dann so klassische Touri-Sachen gemacht und war hier in Heidelberg, falls jemand das kennt, das ist wirklich wunderschön, will ich unbedingt auch nochmal mit den Kindern machen. Ich war Bergbahn fahren, fand selbst ich mega cool. Ja, und dann stand ich irgendwie oben auf dem Berg und dachte mir so, okay, was mache ich eigentlich hier? Es ist einfach komplett komisch alleine. Ich habe das total verlernt. Ja, und bin dann danach, aber weil ich dachte, jetzt ist immer noch der halbe Tag ist immer noch da. Ich habe jetzt immer noch nicht so viel vom Tag rum. Was mache ich jetzt noch? Und dann bin ich 3 Stunden so Ausflugsschifffahrt gefahren und nach einer Stunde habe ich gedacht, so, das habe ich auch nicht zu Ende gedacht. Auf der anderen Seite, ja, total gut für das eigene Selbst, sich auch mal wieder solchen, andere werden jetzt lachen, aber für mich waren das wirklich so regelrechte Mini-Herausforderungen, dann auch bewusst sowas zu genießen und halt bewusst auch mal alles auszumachen. Also ich habe dann versucht, auf dem Schiff auch zwischendurch einfach wirklich nur, ja, so dieser Touri-Ausflugsschifffahrtsstimme zu lauschen und einfach auch das so wahrzunehmen und so, ja, zu merken, okay, ich interessiere mich auch noch für andere Dinge und ich finde das irgendwie spannend und ja, ich muss jetzt hier nicht parallel irgendwie die ganze Zeit auch noch was mit dem Handy machen oder so, was ja mir tatsächlich in den ersten paar Tagen hauptsächlich so ging, dass sobald ich alleine war, war ich irgendwie am Handy oder am, wie du schon sagst, am ja, Bildschirm gefangen und habe mir irgendwas angeschaut, wenn ich gar nichts außenrum hatte. Und ja, jetzt kommt es so ein bisschen schon durch, dass ich auch eher zur Ruhe komme und eher auch mal dieses ja, ganz, ganz Entspannte genießen kann. Jetzt würde ich auch sagen, ist das Stresslevel deutlich gesunken.
Ja, kann ich mir vorstellen. Es braucht halt immer so eine gewisse Zeit. Ich hatte auch gerade den Gedanken, dass wir ja sehr daran gewöhnt sind, viele Dinge gleichzeitig zu machen. Also irgendwie, weiß ich nicht, schnell noch eine E-Mail schreiben, aber parallel hat man dann ein Auge auf die Kinder oder dass man das Abendessen vorbereitet und dann gleichzeitig auch irgendwie für die Kinder da sein muss, wenn die irgendwas von einem wollen. Also dass es ja ständig so viele Dinge sind, die man gleichzeitig machen muss und halt von diesem Modus dann runterzukommen und umzuschalten und halt zu wissen, ich bin gerade nur für mich alleine verantwortlich. Also so ging es mir dann auch immer, dass es mir teilweise total schwer fiel, dann irgendwelche Entscheidungen zu treffen, wenn es irgendwie zum Beispiel ums Essen ging. So, das ist ja eigentlich dann immer gesetzt, wenn man gemeinsam mit den Kindern isst, dass man sich ja in der Regel dann immer sehr unterordnet und irgendwie in erster Linie schaut, dass die Kinder happy sind und dann solche Entscheidungen komplett wieder für sich alleine treffen zu können oder auch, wie du sagst, was die Tagesgestaltung, was die Freizeitaktivitäten angeht, fand ich dann auch immer super ungewohnt.
Ja, auf jeden Fall. Also auch das mit dem Essen kann ich total nachvollziehen. Also ich glaube, ich habe selten so wenig, naja, wenig ist, glaube ich, das falsche Wort, sondern so komplett unregelmäßig gegessen und so, ja, ganz unausgewogen auch. Also ich hatte sehr viel Fertigsalat, einfach dem Umstand geschuldet, dass es hier auch keine Küche gibt. Und dass ich aber auch irgendwie, weiß ich nicht, gedacht habe, es ist immer die einfachste Variante. Also ich habe ganz wenig irgendwie, ja, also wie gesagt, ich habe mich versucht, so ein paar Mini-Herausforderungen zu stellen, aber gefühlt bin ich noch nicht an dem Punkt, mich alleine in ein Restaurant zu setzen, zum Beispiel, obwohl es hier etliche bestimmt wunderschöne Möglichkeiten gegeben hätte. Aber sowas habe ich zum Beispiel nicht genutzt. Ich hatte vor, ins Kino zu gehen. Da hat mich jetzt tatsächlich nichts angelacht. Ich dachte jetzt auf Teufel komm raus, muss ich das jetzt auch nicht machen,
Nee.
wenn gerade nichts läuft, was mich interessiert. Das hätte ich versucht, alleine zu machen. Aber ich habe jetzt zum Beispiel auch verworfen, ich wollte mir eigentlich die Körperwelten-Ausstellung hier anschauen. Gut, das hat jetzt
Stimmt, ja.
andere Gründe. Die macht einfach sehr früh zu. Und das schaffe ich jetzt nachmittags gar nicht mehr. Das hätte ich tatsächlich am Wochenende einbauen müssen. Ich dachte, das schaffe ich so nach der Arbeit. Ja, das kriege ich jetzt nicht mehr hin, ist aber auch nicht dramatisch. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen, also sagen wir mal so, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich so arg traurig drum war, dass es jetzt halt nicht klappt, sondern das ist auch so ein Gefühl von, okay, dann muss ich das jetzt nicht alleine machen oder dann muss ich mich das jetzt nicht trauen, das irgendwie anzugehen und mich damit auseinanderzusetzen und ja, da irgendwie mit mir selbst zu sein. Das ist echt verrückt. Also für mich, ich habe das Gefühl, ich habe das, ich weiß nicht, vielleicht konnte ich das auch noch nie. Ich war jetzt auch noch nie so, glaube ich, mit der Situation so konfrontiert, wirklich 2 Wochen eigentlich auf mich gestellt zu sein. Glaube ich, wüsste ich gar nicht, ob ich das jemals hatte. Aber ja, das glaube ich, täte mir für die Zukunft auch gut, mich häufiger solchen Situationen auszusetzen. Ich habe das Gefühl, dass das schon auch wichtig ist, dass man ab und zu solche Dinge mal nur komplett alleine macht und irgendwie was Neues ausprobiert.
Ja, total. Ich hab das, glaube ich, auch jahrelang irgendwie nicht so richtig gemacht, weil, ne, irgendwie in einer Beziehung und dann macht man viele Dinge eh zu zweit oder man trifft sich dann mit Freundinnen und ich weiß, ich habe dann im Mutterschutz vor vor 2 Jahren habe ich, weil ja dann alle anderen um mich herum gearbeitet haben und ich da die Tage alleine war, da habe ich mich dann so Sachen getraut, wie alleine mal ins Freibad zu gehen. Das war schon so ein Riesending für mich. Und was ich inzwischen tatsächlich sogar genießen kann, ist, alleine ins Café zu gehen, weil ich dann meistens ein Buch mitnehme oder eine Zeitung lese oder so, um mir da einfach einen Kaffee zu bestellen oder da zu frühstücken. Restaurant abends alleine habe ich auch noch nicht gemacht. Da habe ich auch irgendwie, habe ich da auch noch so eine innere Blockade, dass ich mir denke, alle gucken mich an und sehen, dass ich alleine bin.
Ja.
Was
ja.
Quatsch ist, aber.
Ja, witzigerweise gar nicht unbedingt. Also ich hatte tatsächlich an dem besagten Samstag, wo ich hier so diese Touri-Ausflüge gemacht habe, mehrfach die Situation, dass ich darauf angesprochen wurde. Also sowohl in der Bergbahn, das ist, also für alle, die das nicht kennen, ich will es ganz kurz erklären, das ist halt so eine historische Bahn, die tatsächlich bis auf den, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, Königstuhl rauffährt, also auf den höchsten Berg, ich glaube, es heißt der höchste Berg im Odenwald. Bitte steinigt mich nicht, falls es nicht stimmt, was ich hier sage. Ich bin noch nicht so Heidelberg-affin, es wird kommen. Aber es ist auf jeden Fall ein hoher Berg und diese Bahn fährt eben bis rauf. Und ich saß eben in dieser Bahn und das ganze Abteil sozusagen, was nicht sehr groß ist, war aber leer. Und es stiegen Leute ein. Und die eine Frau sagte direkt, oh, sind Sie allein? Dann ist ja hier noch frei. Und ich dachte, ja, ich bin allein, aber es klingt jetzt irgendwie nicht so nett, wenn Sie das so sagen. Mhm. Und bei der Schifffahrt war es eigentlich noch schlimmer. Da kam ein älteres, ich tippe mal Ehepaar, und hat gefragt, ob es sich zu mir setzen dürfte. Das waren auch nur Achtertische.
Oh nein.
Auch so, ich saß halt alleine an so einem Achtertisch. Ich kam mir auch ein bisschen komisch vor. Und dann habe ich gesagt, ja, gern. Und dann haben die sich gesetzt. Und dann ist der Mann irgendwie nochmal aufgestanden. Ich nehme an, um nochmal auf die Toilette zu gehen oder so. Und dann guckte die Frau schon die ganze Zeit, also sie stand noch und guckte sich so um. Und dann kam er wieder und sie sagte nur zu ihm, ich habe noch einen besseren Platz gefunden. Und dann ist sie auch kommentarlos weg. Und er hat sich dann zu mir umgedreht und meinte so, ja, wir gehen dann leider wieder. Und ich dachte, er hatte so richtig den, er vermittelte mir, es tut mir jetzt sehr leid, dass Sie hier wieder alleine sind. im Nachhinein, also ehrlicherweise, mich hat es nicht gestört, weil ich glaube, ich hätte es auch nicht schön gefunden, jetzt 3 Stunden mit einem mir unbekannten älteren Ehepaar die ganze Zeit in so einem gezwungenen Gespräch zu sein, weil ich schätze, es wäre so gelaufen, wenn auch sicherlich absolut nett gemeint, aber es tat mir eben gerade gut, mal diese 3 Stunden nicht zu reden, nur in die Sonne zu gucken. Es war doch der letzte, wunderschönste Sommertag. Deswegen war das traumhaft schön eigentlich. Ich habe auch total die Natur und die Landschaft drumherum genossen und den Fahrtwind und so. Das war richtig, richtig cool. Aber es war eben auch, ja, teilweise schon so ein Gefühl von, okay, das ist eigentlich was man nicht alleine macht in aller Regel. Ja. Oder was hier außer mir niemand alleine macht.
Ja, kann ich komplett nachvollziehen. Und ich glaube, umso schöner wird dann das Wiedersehen mit deinem Mann und deinen
Fall.
Kiddies.
Auf jeden Fall, da freue ich mich auch schon total drauf.
Ja, voll schön. Ja, ich kann zum Live-Update noch kurz erzählen, dass mein Sohn jetzt 2 ist.
Ja,
und
so ab ein wann großer.
Ab wann sagt man, dass sie keine Babys mehr sind? Ist es jetzt mit 2 soweit?
Ich glaube, es ist schon mit einem Jahr so weit, dass man das nicht mehr sagt. Aber ich weiß, was du meinst. Und ja, ich finde auch, dann sind sie so richtig Kleinkind.
Ja, total. Eindeutig. Also mir ist es heute irgendwie nochmal aufgefallen, weil wir gerade nach der Kita noch so ein bisschen kleinere Aktivitäten machen, weil wir ja in wenigen Tagen nach Leipzig umziehen. Deswegen haben wir noch so ein paar Dinge auf unserer Liste, die wir letztes Mal hier in unserem Viertel unternehmen wollen. Und ich bin heute mit ihm durch einen Park gelaufen und dachte mir so, wann ist der eigentlich so groß geworden? Also wie du schon sagst, er hat dieses Babyhafte jetzt irgendwie komplett verloren, weil er auch irgendwie jetzt gar nicht mehr so wackelig, tapsig läuft, sondern wirklich richtig normal läuft und rennt und die ganze Zeit spricht. Kommen wir ja gleich noch zu, dass sich da gerade auch extrem viel tut. Und irgendwie auch schon so, ja, selbstständig ist zu viel gesagt, aber dass er einfach viel alleine kann. Wir saßen auch gestern in einem Café und er hat einfach sein Wasser aus einem ganz normalen Becher getrunken. Und das sind so kleine Momente, wo ich dann denke, das ist einfach so krass, er braucht jetzt keinen Babybecher mehr. Vor etwas mehr als einem Jahr habe ich hier noch die Flaschen mitgeschleppt, die er dann getrunken hat. Und ja, das ist mir irgendwie sehr bewusst geworden. Und ich finde, so Geburtstage machen einen ja dann eh immer so ein bisschen sentimental. Und der erste Geburtstag war schon irgendwie sehr emotional für mich, aber der zweite jetzt irgendwie auch nochmal. Vielleicht auch, weil mit Leipzig jetzt ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Aber ja, er ist jetzt wirklich ein kleines Kind und wird immer, immer größer. Und es macht irgendwie riesig, riesig Spaß, das alles zu beobachten und mitzuerleben.
Auf jeden Fall. Ich habe eben auch ganz kurz mit meiner Familie gefacetimed und mein Sohn saß auf dem Boden und hat einfach plötzlich, also ich habe das noch nie vorher gesehen und jetzt hat er es offensichtlich in diesen 2 Wochen gelernt, so einen Stift halt richtig zu halten. Und er hat sich auch bislang nicht fürs Malen interessiert und er saß einfach total konzentriert auf dem Boden, hatte so ganz viele Stifte um sich rum und war da ganz doll am Kritzeln und fand das, glaube ich, schön und ich fand es total verrückt und ich habe die ganze Zeit zu meinem Mann gesagt, was, das kann er jetzt? Das habe ich noch nie gesehen bei ihm. Seit wann kann er den Stift so halten? Seit wann malt er so, so konzentriert das Blatt voll? Das fand ich irgendwie auch, ja, wenn da so ein Sprung drin ist, das ist immer echt irre, ne?
Total. Ich meine, das wird dir ja jetzt auch so gehen, wenn du die beiden wieder siehst, weil 2 Wochen, also ich finde, teilweise merkt man ja schon nach 2 Tagen, dass da wieder irgendwas passiert ist und du wahrscheinlich fast 2 neue Kinder irgendwie siehst, wenn du sie 2 Wochen nicht gesehen hast.
Ja, das ist gut möglich. Ich glaube vor allen Dingen, das ist jetzt die Überleitung vielleicht oder der Versuch einer Überleitung. ich glaube tatsächlich, dass bei ihm auch sprachlich nochmal einiges passiert ist jetzt. Und das ist, finde ich, dann schon auch nochmal komisch, wenn dann nochmal sowas anderes irgendwie plötzlich rauskommt, was man jetzt im Telefonat vor allen Dingen halt nicht merkt.
Ja, total. Ja, da sind wir beim Thema. Wir wollen heute so ein bisschen über die sprachliche Entwicklung bei Babys und Kleinkindern sprechen. Und ich glaube, wir haben es in den letzten 2 Folgen auch schon gesagt, aber mir ist es auch wichtig, das in dieser Folge wieder zu sagen, dass wir über unsere ganz individuellen Erfahrungen sprechen. Ich würde sagen, wir sind vielleicht ein kleines Mini-Bisschen Expertinnen, weil wir beide einen sprachlichen Hintergrund haben, jetzt nicht als irgendwie Logopädinnen oder so, aber wir haben beide ein geisteswissenschaftliches Studium absolviert und in unseren Jobs beschäftigen wir uns sehr, sehr viel mit Sprache und haben irgendwie eine große Affinität dazu und zu Büchern und zum Schreiben und so. Also das ist so der Hintergrund, aber wir dachten, wir nutzen die Folge, um euch von unseren Erfahrungen zu berichten und dann gegen Ende nochmal so ein paar hilfreiche Tipps mit an die Hand zu geben, wie ihr das kennt aus den Folgen. Kannst du dich dran erinnern, wie das bei deiner Tochter war? Wann so das Thema Sprache das erste Mal aufkam, also das Babybrabbeln ist ja so ganz typisch, aber dann wartet man ja auch sehr, sehr sehnsüchtig auf das erste Wort. Wie war das bei der Kleinen?
Da kann ich mich tatsächlich noch sehr genau dran erinnern, einfach weil es so so eine Mini-Geschichte dazu gibt. Wir waren nämlich ich glaube, es war irgendwie so ein fortgeschrittener Babyschwimmkurs, wo wir mit ihr waren und da gab es ein Mädchen, die war, ich weiß nicht, 2, 3 Monate älter wahrscheinlich. Ich kann mich nicht mehr, also an das kann ich mich nicht mehr ganz genau erinnern, aber die war so im Verbund die Älteste und war die Einzige, die zu dem Zeitpunkt schon ein erstes Wort sprach, nämlich da. Die zeigte auf alles so mit ihrem Zeigefinger und sagte zu allem da, 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 da. Und ich weiß noch, das haben wir damals zusammen gemacht, dass ich auch zu meinem Mann dann gesagt habe, boah, wie krass das ist, wenn die dann plötzlich so mit Worten sagen können, was sie halt wissen wollen und was sie haben wollen und so. Das fand ich irgendwie total irre zu beobachten. Und wir haben diesen Schwimmkurs 2, 3 Wochen später beendet und wir waren raus aus diesem Schwimmkurs und im Auto zeigte unsere Tochter mit dem Zeigefinger auf was und sagte, da. Ganz deutlich und hatte das sich wahrscheinlich abgeschaut oder dann einfach selbst raus. Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall ab da an war sie nicht mehr zu halten. Und ich meine, ich erzähle dir jetzt nichts Neues. Die ist sprachlich, ja, das ist total ihr Ding. Also sie hat von Anfang an da einen sehr großen, ich weiß jetzt nicht, ob man sagen kann, Fokus drauf gelegt. Das wäre jetzt zu viel des Guten. Sie war einfach, glaube ich, sehr darf man sagen, sprachbegabt? Ich glaube, so kann man sagen. Die ist sprachbegabt. Die hat ein großes Interesse an Sprache in jeglicher Form. Die interessiert sich dafür, wenn Sprache anders klingt, als sie das gewohnt ist. Also fragt dann, was ist das für eine Sprache, die da gesprochen wird? Ja, weiß ich nicht. Die fand schon immer die Ansagen im Zug auf Englisch spannend und man hat ganz schnell nach Buchstaben gefragt. Also ich glaube, das ist einfach total ihr Ding und dementsprechend, ja, ist das bei ihr immer sehr aufgefallen.
Wie ging das dann weiter? Kannst du dich noch so an den, also das, ne, dieser Moment mit den ersten Wörtern, aber dann ist das ja bei Kindern auch super unterschiedlich. Also bei manchen ist es so, dann sind immer so Phasen da, wo sie auf einmal ganz, ganz viele neue Wörter sprechen können oder es passiert in so sehr regelmäßigen Abständen, also dass ab und zu dann ein neues Wort dazu kommt. Wie war da so der Verlauf?
Also ich glaube, es war wirklich so wie die Büchse der Pandora, die sich da geöffnet hat. Also ich glaube, sie war so 9 Monate, als sie das da gesagt hat, vielleicht gerade Ende 9, Anfang 10 Monate. Und danach war da praktisch kein Halten mehr. Also sie hat dann sehr schnell hinterher Mama und Papa geschoben. Ja, und dann gab es wahrscheinlich eine Phase, wo es jetzt nicht ganz so schnell ging. Also da wird sicherlich ein bisschen Zeit dazwischen gelegen haben. An das nächste kann ich mich tatsächlich auch ziemlich gut erinnern. Nee, es stimmt nicht, was ich sage. Ich muss nochmal korrigieren. Und zwar hat sie, bevor sie Mama und Papa, naja, Mama hat sie, glaube ich, gesagt, aber bevor sie alles andere gesagt hat, hat sie tatsächlich dauerhaft Donda zu uns gesagt. Und wir haben uns immer gefragt, was sie uns damit sagen will. Und es war tagelang regelrecht aggressiv, hat sie das uns gesagt, weil sie, glaube ich, wütend war, dass wir sie nicht verstehen. Und dann gab es einen Moment, wo ich mit ihr ein Buch angeschaut habe, was wir ganz oft zu dem Zeitpunkt angeschaut haben, aber eben offensichtlich in diesen Tagen, wo sie dieses Wort uns entgegen, ja, geschrien hat sie es nicht, aber sehr vehement gesagt hat, in der Hoffnung, dass wir verstehen, was sie von uns möchte, offensichtlich da nicht angeschaut haben. Und dann habe ich das an einem Tag mit ihr angeschaut. Und sie hat plötzlich wie wild die Seiten geblättert und dann ist sie auf eine Seite gekommen. Es ist so ein Tierwimmelbuch und hat ihren Finger drauf geschmissen und geschrien, Donda! Was sie sagen wollte, war das Wombat. Also war so ihr erstes Wort, würde ich sagen, außerhalb vom familiären oder ganz engen Bezug, was sie so brauchte, ne? Da und Mama, das brauchte sie am meisten in der Zeit. Und das war so das erste Wort, was sie nicht zwingend gebraucht hätte zur Kommunikation, was ihr aber offensichtlich ganz doll am Herzen lag und wo sie ja wirklich erleichtert war, dass sie es konnte. Genau, und dann kam so Papa, kam dann, glaube ich, ziemlich zeitgleich. Und das nächste, woran ich mich erinnern kann, ist, dass wir bei meiner Familie in Wuppertal waren meine Schwester, glaube ich, hat ihr irgendwas in die Hand gedrückt und hat gesagt, bitte. Und sie hat sehr deutlich, also so, als wenn sie nie was anderes gemacht hätte, ganz deutlich Danke geantwortet. Und da weiß ich auch noch, also ich kann mich noch sehr gut an den Gesichtsausdruck meiner Schwester erinnern, dass sie plötzlich so mehr oder weniger erschrocken war, dass sie so eine Antwort gekriegt hat. Und ich wusste das auch nicht, dass sie das kann. Und danach, würde ich sagen, ist es sehr schnell, sehr doll explodiert. Also wenn ich heute Videos angucke aus der Zeit, dann ging das relativ schnell. Also der Übergang zwischen Ja und Nein und Mama und Papa, so die ersten Wörter und so 2 Wortsätze, 3 Wortsätze, das ging dann irgendwie relativ flüssig und relativ schnell.
Habt ihr irgendwas gemacht in der Zeit, um das speziell zu fördern? Oder es klingt so ein bisschen wie ein Selbstläufer.
Ja, also ich will jetzt hier auch keine Maßstäbe setzen. Wie gesagt, ich glaube, dass sie da einfach ich will immer nicht so Wörter benutzen, die wahrscheinlich aus wissenschaftlicher Sicht irgendwie falsch wären. Ich bin einfach stolz und ich glaube, das hört man auch. Ich glaube, sie hat da eine Veranlagung für und hat da Talent für Sprache. Das ist irgendwie da. Und das haben wir, würde ich behaupten, so gefördert, wie alle anderen Eltern das auch machen. Also wir haben Bücher angeschaut von Anfang an. Wir haben immer viel mit ihr gesprochen. Ich habe vor allen Dingen viel auch gesungen, weil ich das einfach gerne mache, weil es mir Spaß macht. Also viel so Kinderlieder, Kinderreime gesprochen. Also das, was man so im Normalen macht. Wir haben nichts Besonderes getan, würde ich behaupten, sondern einfach, ne, die war natürlich auch das erste Kind, das heißt, ich habe die wahrscheinlich in Grund und Boden gelabert den ganzen Tag, um mich in der Corona-Zeit mit ihr irgendwie zu beschäftigen. Also sie ist wahrscheinlich sehr viel von Sprache umgeben gewesen, aber mehr nicht. Also ja. Das ist, war alles.
Ja, ist ja auch ganz spannend, weil ich ja weiß, wie sich das im Vergleich dazu bei deinem Sohn entwickelt hat. Und da würde ich mal behaupten, habt ihr ja jetzt nicht super viel anders gemacht im Vergleich zu deiner Tochter. Aber der hat seinen Schwerpunkt ja eher so auf die Motorik gelegt, ne?
Ja, eine Freundin von mir hat neulich zu mir gesagt, ja, es gibt ja oft die Walkies und die Talkies. ich fand es sehr süß, weil sie hat gesagt, ihr Sohn sei ein Walkie-Talkie. Der macht irgendwie beides relativ parallel und auch beides ziemlich früh. Also der scheint einfach generell großes Interesse daran zu haben, möglichst schnell alles zu können. Und ich dachte so, ja, das passt bei mir auch. Bei mir passt das tatsächlich klischee-technisch total gut. Ich habe ein Talkie-Mädchen und ein Walkie-Jungen. Sie spricht halt ganz viel und er bewegt sich ganz viel. Und beide haben, glaube ich, auch Interesse am jeweils anderen. Also ich glaube, bin fest davon überzeugt, dass beide quasi den anderen Entwicklungsschwerpunkt auch machen, aber eben immer im Zweifelsfall hinten anstellen. Zumindest bislang ist das so. Also wenn irgendwie, ich sag mal, wenn er sich entscheiden kann, ob er jetzt als nächstes lernt, wie er einen Kopfball macht, ist das Beispiel, was gerade aktuell ist. Er will unbedingt einen Kopfball machen. Er schmeißt den Ball immer hoch und dann versucht er, seinen Kopf darunter zu bewegen. Oder er kann sich entscheiden, ob er jetzt Oma lernt. Das ist nämlich das andere Beispiel. Meine Schwiegermama war ja jetzt lange da. Dann kommt der Kopfball, hat einfach den Vorzug. Also den trainiert er viel unermüdlicher. Im wahrsten Sinne des Wortes muss man sagen, trainieren. Er macht dann nichts anderes. Wenn ich mit denen telefoniere, so wie heute, sehe ich ihn 10 Minuten lang versuchen, dass er einen Kopfball schafft. Aber wenn man halt irgendwie sagt, sag noch mal Oma, dann guckt er einen an und sagt dann Ma, und das war's dann. Also danach interessiert es ihn nicht mehr. Und das ist auch okay so natürlich. Aber es ist eben witzig, dass es so unterschiedlich abläuft.
Ja, finde ich auch. Ich finde es halt super spannend, das zu beobachten. Also gerade diese sprachliche Entwicklung von, man versteht am Anfang ja wirklich noch gar nichts und das ist ein sehr wirres, chaotisches vor sich hin Brabbeln. Und ich habe es jetzt auch bei meinem Sohn beobachtet in den letzten Monaten, dass dann eine Phase war, wo er wirklich, du hast richtig gemerkt, er wollte sich mit dir unterhalten und richtige Gespräche führen, aber es war eine komplette Fantasiesprache. Und jetzt kommen wir in der Phase an, wo diese Fantasiesprache sich in deutsche Sprache entwickelt, die ich verstehen kann.
Sehr schön.
War irgendwie, also fand ich auch eine sehr, sehr süße und interessante Phase, dass er dann wie selbstverständlich sich in seiner Fantasiesprache unterhalten hat und das auch, dass das jetzt so anfängt mit diesen ersten Rollenspielen. Also, dass dann auch irgendwie seine Puppe diese Fantasiesprache spricht. Und finde ich total spannend, das so mit zu beobachten.
Ich weiß auch noch, dass, ich hoffe, ich darf das jetzt einfach so erzählen, dass wir gemeinsam im Tierpark waren und er so die Anfänge gemacht hat. Und so eins der ersten Sachen war, dass er immer Hatzi gesagt hat. Das war einfach so unglaublich niedlich. Und ich erinnere mich an die Szenen, dass meine Tochter dann ich es 100-fach von ihm eingefordert hat. Und du mir dann das abends nochmal, ich weiß nicht mehr, ob als Sprachnachricht geschickt hast, wie er wieder Hatzi sagt. Und ich habe es ihr dann abends noch vorgespielt und sie war hellauf begeistert davon, dass er jetzt Sprache lernt. Also sehr, sehr niedlich.
Ja, Ja, das war auch eines so der ersten Wörter, würde ich sagen, die sehr schnell in seinen Sprachgebrauch gewandert sind. Und inzwischen ist es auch ein richtiges Hatschi. Und es wird aber auch gesagt, wenn man hustet. Also nicht nur, wenn man niest, sondern auch, wenn man hustet. Und es ist auch seine Art zu sagen Gesundheit.
Ja, sehr süß.
Ja.
Wirklich, wirklich niedlich. Ja, ich finde, man erlebt schon lustige Anekdoten. An der Stelle muss ich was erzählen, was ich eigentlich schon seit bestimmt 3 Folgen erzählen will und immer vergesse. Und jetzt erzähle ich es einfach, obwohl es eigentlich ein bisschen off-topic ist, aber egal. Mein Sohn hat vor ein paar Wochen, als wir mit Freunden auf dem Spielplatz waren, oder als wir von dem Spielplatz kamen, standen wir noch zusammen an der Straße und an uns fuhr ein Polizeiauto vorbei. Und er hat ganz laut eine Sirene nachgemacht. Ich kann es leider nicht so süß nachmachen wie er, aber er macht halt so ah. Und die Polizisten, die im Auto saßen, hatten das Fenster unten und haben ganz doll gelacht, als sie an uns vorbeigefahren sind. Und haben dann gewendet. Und ich dachte schon, warum wenden die jetzt? Und dann haben sie neben uns angehalten und haben tatsächlich extra für die Kinder Blaulicht und Sirene angemacht und haben mich dann sogar noch ans Fenster rangewunken, weil ich ihn auf dem Arm hatte, haben gesagt, dass sie es mega süß fanden und gefragt, ob die Kinder einen Lolli haben dürfen und haben den Kindern dann Lollis geschenkt. Also an dieser Stelle kann ich es endlich mal unterbringen und sagen, vielen, vielen Dank an die total lieben Berliner Polizisten, die so aufmerksam waren und ja, die den Kindern fürs Leben, glaube ich, eine Erinnerung beschert haben. Also es war tagelang Thema bei meiner Tochter zu Hause und auch bei ihrer Freundin, das weiß ich, dass die Polizei ihnen Lollis geschenkt hat. Also ja, damit haben sie sich auf jeden Fall in die Herzen der Kinder gekauft, gespielt, wie auch immer. Und ja, da habe ich gedacht, Sprache kann auch verbinden, ohne dass es schon richtige Sprache ist.
Ich wollte es gerade sagen, das ist, damit kommen wir wieder total gut zurück zum Thema, weil das ja für die Kinder und aus deren Perspektive so eine krasse Veränderung ist, dass sie sich ausdrücken können und dass sie das nicht mehr nur irgendwie mit Gesten und Mimik und irgendwelchen Lauten machen müssen, sondern dass sie tatsächlich irgendwie Dinge nachmachen können, wie jetzt in dem Fall die Sirene. Aber dann auch irgendwann sehr deutlich sagen können, was sie wollen. Und ich finde, man merkt das richtig, dass es die natürlich auch sehr, sehr viel zufriedener macht, wenn sie merken, ich werde verstanden.
Ja, kann ich auch nur bestätigen. Ich glaube auch, dass das so ein, ja, das ist halt eine ganz, ganz andere Form der Kommunikation nochmal, ne? Und ganz andere Möglichkeit, wie du schon sagst, dass man sich einfach, ja, sehr konkret verständigen kann und regelrechte Gespräche führen kann. Und ich finde diese Anfänge, du hast eben schon gesagt, Fantasiesprache am Anfang und ja dieses Nachahmen total niedlich. Also auch wenn die dann auf der Couch sitzen und sich dann selbst Bücher vorlesen. Man versteht noch kein Wort, aber
ja,
es sieht halt so aus wie Vorlesen oder wie Lesen. Ja, da gibt's bestimmt noch viel, viel mehr Beispiele. Ich habe gestern am Telefon meinen Sohn gefragt, habe gesagt, was gab's denn heute zu essen? Und er kann's bei weitem noch nicht, könnte bei weitem darauf noch nicht antworten, mal abgesehen davon, dass er sich das auch noch nicht merken muss, was er mittags in der Kita gegessen hat. Aber er hat sehr nachgemacht, wie wir antworten würden auf so eine Frage. Also er hat komplett das System Sprache verstanden. Er hat dann zu mir gesagt, ja. Und ich dachte so, okay, du erzählst mir jetzt, also du hast quasi gespiegelt, ich überlege und dann antworte ich dir. Und dann habe ich nochmal zu ihm gesagt, kannst du dich nicht mehr dran erinnern? Und dann hat er nochmal so, nein, gesagt. Und das, also er versteht es und er kann irgendwie schon ja, das anwenden und ich finde auch diese Phase irgendwie mega niedlich gerade.
Total. Also dieses Nachahmen, das merke ich auch. Also genau das macht mein Sohn auch, dieses das hat er sich garantiert von meinem Mann und mir irgendwie abgeguckt. Und ich finde auch diese Phase gerade, dass er alles nachspricht. Also das musste ich irgendwie auch selbst erstmal verinnerlichen, dass ich jetzt auch eigentlich nicht mehr so total frei schnauze und ach, er ist ja irgendwie noch ein Baby und versteht nicht so viel. Das muss ich jetzt tatsächlich ablegen, weil mein Gefühl ist, und er zeigt mir das auch im Alltag, dass er eigentlich so gut wie alles versteht. Also klar kann er gewisse Dinge noch nicht so umsetzen, aber an sich versteht er, glaube ich, fast alles. Und dementsprechend fängt er eben auch an, die Sachen dann so nachzuplappern. Also ich habe auch vorhin, als wir im Park waren, haben wir einen Igel gesehen. Und meine erste Reaktion war, oh wow. Und er auch direkt, oh wow. Also er fängt wirklich an, das alles so nachzuplappern. Und das finde ich auch super süß. Und dass man wirklich, das habe ich auch letztens nochmal gelesen, dass irgendwann eine Phase kommt, wo man davon ausgehen kann, dass jeden Tag 1, 2, 3 manchmal neue Wörter hinzukommen. Und ich glaube, in der Phase sind wir gerade, weil er jetzt nicht mehr nur nachspricht, sondern das auch miteinander verknüpfen kann. Also Bus ist jetzt zum Beispiel neu. Und jedes Mal, wenn ein Bus vorbeifährt, dann benennt er den. Und daran merke ich, aha, er kann das jetzt nicht nur nachsprechen, sondern er weiß tatsächlich auch, was das bedeutet. Und dass jetzt auch diese Verknüpfungen stattfinden. Also das kam dann auch so aus dem Nichts, dass irgendwie auf einmal dann so kleine Sätze schon funktionieren oder er dann auch, das finde ich ist auch so ein Teil dieser sprachlichen Entwicklung, den ich total spannend finde und das auch schön finde, das so mitzuerleben, dass ja dann auch irgendwann Emotionen mit in die Sprache kommen. Also, dass er Dinge fröhlich sagt oder dass er Dinge eher traurig oder wütend oder nachdenklich sagt, dass da so eine Tonalität reinkommt, das finde ich auch total verrückt.
Stimmt. Jetzt, wo du es sagst, ja, ich glaube, das ist auch echt ein krasser Schritt nochmal, ne? Dass sie das so dann, ja, dass sie wirklich nicht mehr ihre Gefühle nur über ihren Körper, wobei die das ja von Anfang an schon auch mit Lautstärke und so machen, also schon auch irgendwie ein bisschen sprachlich ausdrücken. Aber du hast recht, ja, wenn ich so drüber nachdenke, kann ich das sehr bestätigen. Ich habe heute auch von meiner Tochter zu hören bekommen, da war ich auch etwas erstaunt, weil ich dachte so, Wahnsinn, wie krass die das spiegeln. Ich habe sonst immer jeden Tag gefragt, wie war denn dein Tag in der Kita? Und sie hat heute zu mir gesagt, na Mama, wie war denn heute dein Arbeitstag? So richtig, erzähl auch mal, wie es bei dir war. Und ja, das finde ich echt süß, wie sehr die das dann so, ja, vom nicht nur Sprache, sondern dieses ganze System dahinter nach und nach lernen, ne? was man so sagt in bestimmten Situationen, was man fragt. Finde ich echt cool.
Ja, finde ich auch. Also mir macht diese Phase auch gerade einfach total Spaß, dass ich halt sehe, er lernt da wirklich jeden Tag so viel dazu und er ist auch so wissbegierig, also alles, was er noch nicht benennen kann, das muss ich dann für ihn benennen. Also es fordert er wirklich ein, dass er dann drauf zeigt und wissen will, was das ist. Und dass man auch richtig merkt, dass er sich dann für manche Dinge so krass interessiert. Irgendwie heute haben wir draußen ein Flugzeug gesehen, und Flugzeug kann er noch nicht. Und dann habe ich das gesagt und dann hat er so eine Geste, die er immer macht, wenn er was haben will. Da streckt er seine Hand so aus und tut quasi so, als ob er irgendwas greifen will und wiederholt das dann die ganze Zeit. Und das hat er dann heute auch gemacht. Und dann habe ich gemerkt, okay, er will sich das jetzt am liebsten vom Nahen irgendwie angucken. Und da musste ich ihm erklären, dass das Flugzeug jetzt leider nicht landen kann, sondern dass es weiterfliegt. Oder heute Morgen hatten wir es auch, als wir die Müllabfuhr gesehen haben aus dem Fenster, dass er die dann quasi auch so anfassen wollte und diese Geste gemacht hat. Also da merke ich auch, dass irgendwie so auf so vielen unterschiedlichen Ebenen was passiert. Also nicht nur dieses, er lernt neue Wörter und er fängt an, Sätze zu sprechen, sondern dass damit einher eben auch dieses Verstehen wollen, wissen wollen, wie die Welt so funktioniert.
Voll niedlich. Schöne Anekdoten. Wir könnten uns heute nur sprachliche Anekdoten erzählen. Ich habe vor einer Weile mal angefangen, weil ich es eigentlich aufheben wollte, Notizen zu schreiben, quasi immer dann, wenn eine schöne, ja, wenn irgendwas Schönes gesagt wurde seitens der Kinder. Leider pflege ich das nur sehr unregelmäßig und bin da nicht besonders gut drin, aber wer das zu Hause macht, das ist echt, finde ich, der Hammer, was die so nehmen. Also ich erzähle euch ein paar Sachen, weil ich es einfach so süß finde. Meine Tochter hat schon letztes Jahr zu Weihnachten hatten wir so Schoko-Erdbeeren vom Weihnachtsmarkt. Und wir hatten welche mit weißer Schokolade und welche mit Vollmilchschokolade. Und sie hat zu mir gesagt, ich nehme die weiße, weil ich blonde Haare habe und du bekommst die andere, weil du graue Haare hast. Oh. Das sind so schöne Sätze. Also ich glaube, ich habe gar nicht so graue Haare, um das mal an dieser Stelle zu sagen.
Nee, das ist die andere Person hier im Podcast.
aber ich fand es so niedlich. Und es sind, ich finde vor allen Dingen diese Sätze irgendwie schön. Und ich weiß nicht, ich erzähle noch einen, weil ich so süß finde. Zu meiner Hornhaut an den Füßen hat sie zu mir gesagt, Mama, dein Fuß ist zerbrochen. Also solche Sachen tauchen da auf. Ja, meine Schwiegermama da und dann hat meine Tochter zu ihr gesagt, kennst du eigentlich eine alte Frau? Und hat meine Schwiegermama gesagt, ja, ich bin alt. Und dann hat meine Tochter zu ihr gesagt, du bist halb alt. Also offensichtlich hat sie das noch nicht so eingeordnet. Aber ich finde, wenn man sowas pflegt, wenn ich das jetzt gerade lese, denke ich mir, ich sollte das viel häufiger machen und sollte solche Dinge viel häufiger sofort aufschreiben. Ich finde, das sind so Erinnerungen fürs Leben eigentlich. Und dieses Sprechen lernen oder Sprache lernen und irgendwie noch frei Schnauze reden ist Gold wert.
Ja, die haben ja auch lange, lange, lange nicht diesen Filter, den wir haben, sondern die hauen dann einfach ihre Gedanken eins zu eins raus. Ja. Und ja, auf die Phase freue ich mich auf jeden Fall auch.
Das ist einfach, ja, ich finde, das ist eins der schönsten Dinge, wenn man dann so Sachen gesagt bekommt. Es geht ja, also gibt natürlich diese Beispiele, wo es dann nicht so nett ist, aber gibt ja auch unendlich viele Beispiele, wo das eben super liebevoll ist und wo sie so ganz viel spiegeln von dem, was man ihnen hoffentlich an liebevollen Worten sagt, dass sie das dann auch so wiedergeben. Und ich finde so das erste, ich hab dich auch lieb, Mama, ist irgendwie was Besonderes. Aber eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, jedes, ich hab dich auch lieb, Mama, ist sehr schön. Und ja, ich liebe dich bis zum Jupiter und zurück, sagt sie manchmal. Das finde ich auch ganz süß.
Ja, total. Ja, das ist einfach irgendwie eine super, super schöne Zeit. Und vor allem, wenn man sich dann auch irgendwie richtig unterhalten kann. Also da bin ich auch jedes Mal beeindruckt davon, wenn ich bei euch zu Besuch bin. Und deine Tochter ist ja einfach extrem kommunikativ und immer total offen und interessiert und so. Und dann mit ihr halt so richtige Gespräche führen zu können. Und sie stellt ja dann auch Gegenfragen. Das ist ja nicht so, dass man sie nur fragt und sie dann irgendwie ihre Geschichten erzählt, sondern dass sie sich andersherum ja auch interessiert. Und das finde ich immer total verrückt. Dann sitze ich da auch manchmal und denke mir, ich spreche gerade mit einer Vierjährigen.
Das ist schon Wahnsinn. Sag's ruhig, sie ist manchmal auch ein bisschen ein kleines Plappermäulchen.
Ja, aber im positivsten von der Mama. Sinne. Im positivsten Sinne, ja.
Ich fürchte, das hat sie von mir. Also manchmal denke ich tatsächlich, dass es schon fast zu viel vielleicht ist, aber ich, ja, wie gesagt, ich glaube, sie legt da ihren kompletten Schwerpunkt drauf. Sie findet das total spannend, alles, was mit Sprache zu tun hat. Sie liebt es, wenn wir ihr irgendwelche englischen Wörter beibringen. Also sie merkt sich die noch nicht wirklich, aber sie findet es irgendwie total spannend, parallel das zu lernen. Sie bringt manchmal Russisch aus der Kita, da gibt es viele Kinder, die Russisch sprechen. Da bringt sie manchmal was mit. Sie kann jetzt auf Russisch Happy Birthday singen. Und cool. Ich finde es irgendwie total cool, dass sie sich dafür so begeistert und ja, das halt auch auslebt und immer und überall mit allen ganz viel spricht.
Ja, total. Mit Blick auf die Zeit würde ich vielleicht, damit wir nochmal so ein bisschen Struktur in die Folge bekommen, es ist heute wirklich sehr, sehr viel Erfahrungsaustausch, aber vielleicht macht euch das ja auch Spaß beim Zuhören. Ich würde vielleicht nochmal kurz auf diese Zeitachse eingehen, die es in der Sprachentwicklung gibt, weil wir jetzt natürlich sehr, sehr viel von unseren Kindern gesprochen haben, aber gar nicht so richtig gesagt haben, wann sie mit was angefangen haben. Also du hast vorhin gesagt, dass deine Tochter ungefähr 9 oder 10 Monate alt war beim ersten Wort. Aber das ist, wie gesagt, super individuell und um euch so einen Rahmen zu geben und eine Orientierung, vielleicht auch, wenn ihr gerade noch kein Kind habt und einfach ein bisschen wissen wollt, wie diese Entwicklung so aussieht. Also man sagt, dass die ersten Worte so zwischen 11 und 18 Monaten kommen. Und das sind eben genau diese typischen Wörter wie Mama, Papa, ja, nein. Und ab 1,5 Jahren bis zum 2. Geburtstag kommen dann immer mehr Wörter dazu. Und das habe ich auch noch mal nachrecherchiert. Man zählt auch nicht nur die Worte, die die Kinder dann einwandfrei aussprechen können, sondern auch Wörter zählen, die sie sich quasi selbst ausgedacht haben für Gegenstände. Also um euch ein Beispiel zu nennen, mein Sohn sagt nicht Polizeiauto, sondern der sagt Tatutata-Auto. Und das ist sein Begriff für ein Polizeiauto und das zählt dann quasi auch mit rein. Und in dem Zeitraum, also ungefähr ab dem 2. Lebensjahr, kommen dann so die ersten 2 Wortsätze. Also ganz typisch, ne, dass es dann auch so an die Bedürfnisse geknüpft ist wie Mama Wasser oder Mama Essen oder Papa raus, rausgehen, solche Sachen. Und ab dem 2. Geburtstag kann das dann quasi passieren, dass es so explosionsartig sich weiterentwickelt. Also dass die Sätze dann länger werden mit 3, 4 Wörtern, dass das Kind anfängt, Fragen zu stellen, dass es alles benannt bekommen möchte, was ich vorhin auch schon erzählt habe. Und dann sagt man so, ab dem 3. Geburtstag umfasst das Vokabular eines Kleinkindes ungefähr 200 Wörter, aber nagelt mich jetzt bitte nicht darauf fest, weil die Quellen online alle so ein bisschen unterschiedlich sind, aber am allermeisten habe ich diese 200 Wörter gefunden und natürlich wächst dann der Wortschatz die ganze Zeit weiter. Und ich habe jetzt auch keine verlässlichen Angaben dazu gefunden, wie viele Wörter Kinder dann mit welchem Lebensmonat sprechen sollten, weil da gibt es auch ganz unterschiedliche Ansätze. Die einen sagen irgendwie mit 18 Monaten sollte das Kind bei mindestens 50 Wörtern sein. Andere sagen, ja, mit den 50 Wörtern hat es noch Zeit bis zum 2. Geburtstag. Also da gibt es keine verlässlichen Zahlen. Deswegen ist auch hier wahrscheinlich der Hinweis wieder ganz gut, dass ihr da immer mit den Pädagoginnen und Pädagogen in der Kita sprechen könnt oder auch mit eurer Kinderärztin oder eurem Kinderarzt. Aber das ist so die ungefähre Zeitachse, wie die sprachliche Entwicklung so vonstatten geht. Und ich würde sagen, dass unsere 3 Kinder das alle sehr unterschiedlich machen, aber trotzdem alle in diesem Rahmen sind, was euch vielleicht auch nochmal eine gewisse Sicherheit gibt, dass das immer unterschiedlich ablaufen kann.
Finde ich total gut, wie du es nochmal beendet hast jetzt sozusagen, wie du es zusammengefasst hast. Ich glaube, das ist ja der Kern, den wir auch letzte Woche genannt haben, dass es eben einfach eine sehr individuelle Entwicklung ist und dass es ja schwer ist, da zu sagen, Kind muss bis dann und dann genau das und das können. Und ja, ich glaube, wenn man so ganz normal mit einem Kind umgeht, viel spricht, was wir schon gesagt haben, singt, Reime spricht, spielt, Dinge benennt, Bücher anschaut oder vorliest, dann macht man eigentlich alles richtig und dann wird es bei einer gesunden Entwicklung auch ganz von alleine passieren.
Genau, das wollte ich gerade sagen, dass das was ist, was in der Regel von alleine passiert, weil die lernen ja die Muttersprache nicht so, wie wir irgendwie Sprache gelernt haben, sondern es ist irgendwie was ganz Natürliches, was da passiert. Deswegen glaube ich, dass ihr da im Grundsatz sehr entspannt sein könnt. Natürlich gibt es irgendwie Ausnahmen, wie das bei allen Sachen so ist. Wir waren letztens auch auf einem Kindergeburtstag und da war ein kleines 2-jähriges Mädchen dabei und da hat die Mama mir von sich aus, ne, wir haben ja auch schon viel drüber gesprochen, so Vergleiche und irgendwie andere Eltern ausfragen ist meistens eher kontraproduktiv, aber die hat mir das einfach von sich aus erzählt, dass ihre Tochter jetzt mit 2 Jahren immer noch nicht so richtig spricht und dass sie jetzt tatsächlich anfangen, sie da ein bisschen mehr zu fördern und sich da auch professionelle Hilfe zu holen. Also das ist vielleicht ein Zeitpunkt, wo man dann darüber nachdenken kann, sich da mal eine andere Meinung einzuholen, wenn auch das Bauchgefühl irgendwie sagt, hier geht's in der Entwicklung nicht weiter. Aber alles davor wird in der Regel auch von den Kinderärztinnen und Ärzten sehr entspannt gesehen.
Tatsächlich haben wir das ja auch, ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe das schon erzählt, aber ich erzähle es nochmal, beim Abschlussgespräch der Eingewöhnung von meinem Sohn gesagt bekommen, dass man darauf achtet, weil er eben bislang sehr zurückhaltend in Sachen Sprache unterwegs ist, hat die Bezugserzieherin darauf hingewiesen, dass sie das im Blick behalten, weil es manchmal Fälle gäbe. Ich kannte das ehrlich gesagt so nicht und ja, war da bislang oder bin auch nach wie vor sehr entspannt, dass das kommen wird. Aber sie hat eben erklärt, dass es manchmal Kinder gibt, die, wenn sie alles verstehen und auf andere Art gut kommunizieren können, weil sie eben durch Gestik, durch Mimik anzeigen können, was sie brauchen, dass sie manchmal auf diesem Stand bleiben und sich von da aus nicht mehr weiterentwickeln, weil sie keine Notwendigkeit darin sehen, Sprache zu benutzen. Mhm. Und da hat sie gesagt, dass sie darauf auch so ein bisschen achten, ob er in die Richtung geht, weil sie Sorge hätten, das könne passieren. Und ich denke, wenn man da aber auch bei Kinderärzten ist, wenn man eben sowas wie ErzieherInnen um sich rum hat, die das die das beobachten können, ich glaube, dann fällt das eben in diesem professionellen Rahmen auf. Oder wenn man eben selbst das Gefühl hat, ich möchte es gerne überprüfen lassen, dann kann man das ja jederzeit problemlos tun. Und ansonsten, ja, kann ich vielleicht sagen, dass meine Mama, als ich ihr das erzählt habe, als erstes gesagt hat, ach, dein kleiner Bruder, der war auch so, der hat quasi 2 Jahre nicht mit uns gesprochen. Und dann haben wir irgendwann festgestellt, er hat aber mit dir gesprochen. Und er konnte das. Er hat es nur einfach in den seltensten Fällen benutzt, weil er es meinte, weil er es nicht braucht. Und ich denke, dass man doch in den meisten Fällen entspannt sein darf, wenn das jetzt nicht sofort explosionsartig daherkommt.
Das glaube ich auch. Also wie gesagt, da kann man wie immer, glaube ich, auch ganz gut aufs eigene Bauchgefühl hören. Ich weiß, dass es bei meinem kleinen Bruder ähnlich war, aber da lag der Grund tatsächlich darin, dass er nicht gut gehört hat und dann diese Paukenröhrchen brauchte. Und dann hat es auf einmal auch explosionsartig funktioniert, aber das war quasi der Grund, dass er uns alle nicht richtig verstanden hat und dementsprechend auch nicht richtig sprechen lernen konnte. Und dann hat es aber problemlos funktioniert. Also das ist vielleicht auch noch mal ein Hinweis, falls ihr irgendwie eine Unsicherheit habt, könnte man das noch abklären lassen. Aber wie wir es auch schon in den letzten Folgen gesagt haben, die Kinder legen einfach unterschiedliche Schwerpunkte und es gibt Kinder wie zum Beispiel deine Tochter, die da einen sehr großen Schwerpunkt drauf legen, aber es gibt auch Kinder wie mein Sohn, wo ich gar nicht aktuell sagen könnte, wo der Schwerpunkt liegt, weil sich das jetzt gerade so angeglichen hat. Das war ja vor ein paar Monaten auch noch anders. Also da ist es wahrscheinlich immer gut, irgendwie sehr, sehr wach zu sein und auf euer Kind zu schauen. Und wenn ihr merkt, okay, da passiert ganz, ganz viel Entwicklung und mal geht es in dem anderen Bereich schneller als in dem einen geht es schneller als in dem anderen, dann ist es ja auch völlig in Ordnung.
Ist dein Sohn also auch ein Walkie-Talkie, der einfach beides gerade spannend und gut findet und für sich entdeckt?
Aktuell würde ich sagen, ja. Also er war ja lange gar kein Walkie. Und jetzt ist er auf jeden Fall ein Walkie. Aber ja, das mit der Sprache passiert gerade so parallel. Also ich könnte ihn jetzt gar nicht irgendwie so einordnen. Mal gucken, ob sich das wieder ändert.
Wir kommen nochmal drauf zurück.
Genau. Ja, dann können wir ja zum Schluss nochmal so ein paar Tipps zusammenfassen, die sprachliche Entwicklung auf jeden Fall, ja, fördern, beziehungsweise das generell gut ist, um auch weiterhin eine gute Bindung zu euren Kindern zu haben. Wir haben es ja auch im Verlauf der Folge schon gesagt, sprechen, sprechen, sprechen. Das ist wirklich das A und O. Und da kann ich mich noch an eine Situation erinnern, das war der allererste Besuch bei unserer Kinderärztin. Also mein Sohn war, ich weiß gar nicht, ist das dann die U3? Die U2 macht man ja, glaube ich, noch im Krankenhaus.
Ja.
Dann ist es die U3 gewesen und die Untersuchung war vorbei und ich habe meinen Sohn dann gewickelt und angezogen und habe aber total, also nicht bewusst jetzt und mit Intention, habe mit ihm dabei gesprochen, habe gesagt, so, ich ziehe dir jetzt wieder die Windel an und jetzt kommt der Body und jetzt müssen wir noch die Hose drüber ziehen. Und die Kinderärztin stand neben mir und meinte, das muss ich Ihnen jetzt mal sagen, ich finde es ganz toll, dass Sie mit Ihrem Baby sprechen. Das ist so, so wichtig, dass Sie das schon am Anfang machen. Und ich habe sie dann etwas verwundert angeguckt und dann meinte sie zu mir, ja, sie können sich gar nicht vorstellen, wie viele Eltern ich hier sehe, die schweigend vorm Wickeltisch stehen. Und das hat mir irgendwie in dem Moment auch nochmal die Augen geöffnet, dass ich dachte, ah ja, krass, natürlich. Also nur weil ich noch sehr, sehr wenig zurückbekomme an Kommunikation, heißt das ja nicht, dass ich irgendwie keine, also nicht mit meinem Baby kommunizieren wollte. Also das ist nochmal der Hinweis, dass Sprechen wirklich von Anfang an sehr, sehr wichtig ist. Nicht nur für die sprachliche Entwicklung, sondern auch für die Bindung zwischen euch und euren Kindern. Nächster Punkt, haben wir auch schon gesagt, ist natürlich Vorlesen. Und ich weiß, das kann manchmal auch eine Herausforderung sein. Die haben wir jetzt, also ich kannte das gar nicht von meinem Sohn, der war immer extrem geduldig und konnte sich auch mehrere Bücher am Stück vorlesen lassen. Und jetzt gerade merke ich, dass man wirklich so ein bisschen einen guten Zeitpunkt finden muss, dass er nicht zu abgelenkt ist oder dann doch wieder rumlaufen möchte. Aber ich glaube, dass es schon sehr, 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 sehr vorteilhaft ist, wenn man das Vorlesen in den Alltag integriert. Und bei uns funktioniert es zum Beispiel super gut beim ins Bett bringen. Also, dass wir dann gemeinsam noch im Bett liegen und da bestimmt noch mal zwei, drei klassische Kleinkind-Bilderbücher vorlesen mit kurzen Geschichten. Du hast es vorhin auch gesagt, Singen und Reimspiele sind total schön, sind mir tatsächlich jetzt auch nochmal von der Kita empfohlen worden. Und da merke ich auch, dass meinem Sohn das total viel Spaß macht. Also gerade wenn diese Reimspiele dann auch mit irgendeiner körperlichen Aktivität verbunden sind, also dass man dann irgendwelche Fingerspiele dabei noch macht oder tanzt, also diese Lieder, die es gibt, wo man dann irgendwie mit die verschiedenen Körperteile zeigt zum Beispiel. Also das sind auch Sachen, die sehr, sehr viel Spaß machen und natürlich dann auch die sprachliche Entwicklung fördern. Und einen Tipp habe ich noch zum Schluss, weil ich das jetzt gerade in den letzten zwei Wochen gemacht habe für meinen Sohn, und zwar das Thema Gegenstände und Personen benennen. Ich habe für meinen Sohn ein kleines Fotoalbum gemacht, also gar nicht aufwendig, einfach nur so ein kleines Album, was man in Drogeriemärkten kaufen kann, wo man dann die Fotos so einschieben kann. Und da habe ich einfach von uns, von den Großeltern, von tatsächlich deinen Kiddies, die sind auch vertreten, habe ich einfach ein paar Fotos reingemacht. Und da merke ich, dass ihm das total viel Spaß macht, das anzugucken und so dann auch die Namen zu lernen. Das noch
als Tipp zum Schluss. Was für eine mega süße Idee ist das denn? Ja. Richtig, richtig schön. Das finde ich toll. Ich wollte eben noch einhaken, als du gesagt hast, Reime, da wollte ich meine zwei Favoriten nennen, aber da komme ich ja nicht gegen an. Das ist ja einfach unfassbar niedlich. Sehr, sehr süß. Ja,
aber deine Favoriten will ich trotzdem noch hören.
Die Maus hat rote Strümpfe an. Ich habe sogar drei Favoriten. Wenn ihr es googeln wollt, die Maus hat rote Strümpfe an. Bei uns immer auch, also eigentlich heißt es, die Maus hat rote Strümpfe an, damit sie besser Fahrrad fahren kann, glaube ich, fahren kann, radeln kann, damit sie besser radeln kann. Sie radelt bis nach Dänemark, denn Radeln macht die Waden stark. Und dabei bewegt man halt die Beine wie so ein Fahrrad bei den Mäusen. Und wir erweitern das dann immer, hat blaue Strümpfe an, damit sie besser schwimmen kann, und hat grüne Strümpfe an, damit sie besser rudern kann. Also wir ziehen das einfach in die Länge und das lieben unsere Kinder. Also auch die Große mit 4 Jahren, mit 4,5 legt sich da auf die Couch und sagt, ich will auch die Maus mit rote Strümpfe anhaben. Eine Schnecke. Auch das findet man ganz schnell. Hat die Melodie von Bruder Jakob, und man lässt quasi eine Schnecke auf dem Körper so hoch und wieder runter krabbeln. Ist auch ganz beliebt in ganz vielen PKIP-Kursen. Auch das haben wir einfach erweitert und nutzen zig Tiere mit zig Bewegungen. Also eigentlich kriecht die Schnecke rauf und kriecht wieder runter, und wir machen alles. Wir machen, das Känguru hüpft rauf und der Elefant stapft drauf und ich weiß nicht. Da kann man, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Auch das lieben unsere Kinder. Genau, das Dritte, was super süß ist, vielleicht kennt ihr das da draußen auch, ansonsten können wir es bestimmt in den Shownotes verlinken, ist, die Igel machen sonntags früh eine Segelbootpartie. Lieben meine Kinder auch sehr, die Igelkinder. Also die Mama, innerhalb dieses Liedes warnt die Mama die Kinder davor, dass sie ja ins Wasser fallen könnten. Und dann schaukelt man die Kinder so ganz doll durch, weil die Igelkinder das Boot so doll wackeln. Und dann platschen sie irgendwann ins Wasser und dann werden sie nass und ganz kalt. Und dann rüttelt man sie so durch, als würde man sie aufwärmen. Und das lieben unsere beiden auch sehr. Also es gibt bestimmt noch unzählige mehr, aber das vielleicht als kleine Inspiration für zu Hause.
Ja, Voll schön. Werden wir auf jeden Fall alles in den Shownotes verlinken. Und ja, ich würde sagen, dann sind wir schon am Ende der Folge angekommen. Das war jetzt wirklich ein sehr intensiver Erfahrungsaustausch und viele Anekdoten. Also ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat, zuzuhören. Und die nächste Folge werden wir dann auch nutzen, um weiter über das Thema Sprache zu sprechen. Wir haben es, glaube ich, schon angekündigt, dass wir euch gerne unsere allerliebsten Kinderbücher vorstellen wollen. Das werden wir in der nächsten Folge machen. Die wird aber erst am 6. Oktober erscheinen. Wir gehen nämlich in eine kurze, zweiwöchige Podcast-Folge. Julia wird mit ihrer Familie nochmal in den Urlaub fahren und ja, ich werde sehr damit beschäftigt sein, Kisten in Leipzig auszupacken. Deswegen nicht wundern, wenn die nächsten 2 Wochen keine neue Folge hier erscheint. Ihr hört uns dann am 6. Oktober wieder. Wir freuen uns schon.
Wir freuen uns ganz doll. Bis dahin, ihr Lieben.